Deutschlandfunk Nova 100.
Herzlich willkommen zur Ausgabe 189 der 100. Ich bin für mich da, heißt es heute. Zwei Geschichten haben wir von Menschen, die für sich selbst Verantwortung übernehmen. Gleich hören wir zum Beispiel die Geschichte von Dominik Blo, der 11 Jahre auf der Straße gelebt hat. Ich bin Paulus Müller. Guten Tag. Die erste Geschichte aber, die ist von meinem Kollegen Kolja Unger, 30 Jahre alt. Hallo Kolja.
Hallo Paulus.
Heute ist dein allerletzter Volo-Tag.
Yay.
Für alle Nicht-Journalisten. Ganz kurz, du hast 18 Monate für alle drei Deutschlandfunkprogramme gearbeitet. Aber darum soll es gar nicht gehen, weil, Kolja, du musstest für dich da sein vor 2 Jahren, also vor deiner Zeit hier beim Deutschlandradio. Da hast du gemerkt, dass was körperlich nicht in Ordnung ist bei dir. Was war das?
Vor ein paar Jahren, also das war auch schon Jahre davor, war ich mal wegen irgendwas anderem bei einer Urologin und die hat mir dann halt einfach noch so mit auf den Weg gegeben, man könnte ja irgendwie hin und wieder mal den Hoden abtasten. Und das habe ich dann auch immer regelmäßig gemacht, wenn man zum Beispiel so in der Badewanne liegt, einfach mal so dran rumdrücken und gucken. Sie hat mir erklärt, das sollte sich dann so eigentlich anfühlen, beide Hoden, wie so ein Squashball. Aber bei mir hatte sich der linke Hoden inzwischen ein bisschen anders angefühlt. Ich kann dir das mal zeigen. Also hier, wenn du mir jetzt mal deine Hand gibst, ne, hier die Handinnenseite, da wo das Daumengelenk ist, ne, fass hier mal an.
Fühlt sich das an? Eben elastisch, relativ fest.
Genau,
ja.
Und jetzt drehen wir die Hand um und jetzt fass mal auf der anderen Seite oben an.
Ja, also das, zwischen dem Zeigefinger und dem Daumen, das ist ganz weich.
Ja, und so fühlte sich auch mein linker Hoden dann an einigen Stellen an. An einer anderen Stelle, da wo der Samenleiter anfängt, da war es härter. Und wenn man dann an diese weiche Stelle gedrückt hat, dann tat es auch ein bisschen mehr weh. Also das war schmerzempfindlicher als der rechte Hoden.
Das war vor 2 Jahren. Was für eine Lebenssituation hattest du da?
Ja, ich war nach dem Studium nach Berlin gezogen. Ich hatte mich verliebt und da wohnte halt meine Freundin. Ich habe dann als freischaffender Künstler gearbeitet, also ich habe Kurzgeschichten geschrieben, ich habe einen langen Roman geschrieben, den ich nie zu Ende gebracht habe. Es war ein bisschen prekär, ich hatte nicht so eine Orientierung, wo ich jetzt hin will und auch die Beziehung hat sich dann so gegenseitig hochgeschaukelt, da ging es mir auch nicht so gut und dann in dem Sommer 2017, vor 2 Jahren, habe ich mich dann entschieden, okay, jetzt beende ich die Beziehung und wie das ja oft so ist, wenn man was loslässt, gehen da neue Türen auf. Und bei mir war das dann so, kurz nachdem ich mich entschlossen habe, mich zu trennen, kam eine Mail vom Deutschlandradio. Jemand ist abgesprungen und sie sind eingeladen, sie können zum Vorstellungsgespräch kommen. Und es hat dann auch geklappt. Ich habe dann die Zusage hier beim Deutschlandradio bekommen, ein Volontariat zu machen. Das fing dann im Januar an, also hatte ich dann auf einmal 4 Monate Zeit, in denen ich so das Gefühl hatte, so jetzt weiß ich, wo es lang geht, jetzt kann ich machen, was ich will. Reisen, Projekte, was man sich sonst nicht traut, so zu machen.
Aber da war ja noch die Sache mit dem Hoden, der sich nicht in Ordnung angefühlt hat, ne?
Ja, ich dachte dann am Anfang so, jetzt habe ich irgendwie nochmal ein bisschen Freiraum, jetzt gucke ich mal einfach so die Sachen, wo man mal denkt, könnte man mal mit zum Arzt gehen, so Zahnarztbesuche und dann war das ja auch so, dass ich, nachdem ich mich von meiner Ex-Freundin getrennt habe, bin ich dann mit meinem besten Freund Joel in eine neue Wohnung gezogen und wir brauchten noch so ein paar Einrichtungsgegenstände und dann habe ich gesehen, okay, da ist IKEA und da ist dann auch eine Arztpraxis, wo ich hinkam und ich sogar einen Termin bekommen habe. Ja, und das war dann auch ein ziemliches Glück.
Ich liege mit heruntergelassener Hose in einer Urologiepraxis. Die Ärztin tastet meine Hoden ab und macht dann auch einen Ultraschall. Und sie bleibt dann mit diesem Sensor relativ lange an einer Stelle stehen. Von der Stelle macht sie dann auch noch ein Foto. Die Urologin setzt dann den Ultraschallsensor ab, das Bild friert ein. Und dann sagt sie zu mir, dass sie nochmal einen Kollegen drauf gucken lassen muss. Und lässt mich in dem Behandlungsraum allein. Und da ist halt nur diese Liege drin und der Monitor mit dem Ultraschallbild. Da starre ich jetzt drauf. Also, da oben, wo der Samenleiter anfängt, da war ja diese harte Stelle. Und da sehe ich jetzt so einen schwarzen Fleck. Die Ärztin kommt dann mit ihrem Kollegen zurück und der tastet dann auch nochmal an meinen Hoden herum und guckt auf das Bild und die beiden schauen sich dann so ernst an und er sagt, ja, das ist ein Hodenkarzinom. Und spätestens jetzt höre ich gar nichts mehr. Es ist nur Rauschen in meinen Ohren. Hodenkrebs. Mir ist schwindelig. Ich will aufstehen, kipp dann um. Die Ärztin hält mich noch fest und bringt mich dann irgendwo hin, wo ich mich dann hinlegen kann und fragt mich dann, ob ich Kinder bekommen möchte. Und ich antworte ehrlich, ja. Aber ich habe mich ja gerade getrennt und jetzt habe ich auch noch einen Tumor im Sack. Und dann zu IKEA. Das ist ja die perfekte heile Welt. Da sieht alles immer gleich und freundlich aus. Hier muss man an nichts denken, außer an Konsum. Wenn man eine tolle neue Wandhalterung hat oder einen Kissenbezug, da ist dann sofort auch so ein Korb, da kann man die reinlegen. Und es gibt auch überall Abkürzungen, dass man nicht zum Beispiel durch die Kinderabteilung durch muss. Und als ich dann alles zusammen habe, gehe ich mir noch einen Hotdog kaufen, weil man das bei IKEA halt so macht. Und der Hotdog-Verkäufer sagt dann zu mir, herzlichen Glückwunsch. Ich so, hä? Ja, er deutet dann vor mir auf den Tresen und da liegt das Ultraschallbild. Das muss mir eben aus der Tasche gefallen sein. Und auf dem Ultraschallbild, da ist ja dieses Hodenkarzinom drauf und er denkt, dass ich Vater werde. Und ich sag dann halt nur, ja, ist eine Verwechslung. Und dann gehe ich raus auf den Parkplatz, um zu heulen.
Es hat mich geschockt.
Das ist mein Freund Joel. Er ist der Erste, den ich anrufe.
Weil ich auch niemanden kenne, der an Krebs erkrankt ist, der mir so nahe steht, sodass ich nicht wusste, was das heißt. Ich wusste nicht, was das heißt und was das jetzt mit dir macht, wie sehr dich das aus der Bahn wirft und ob das lebensbedrohlich ist, was das alles bedeuten kann.
Der Zweite, den ich anrufe, das ist mein Vater. Der ist Arzt und er sagt erstmal, Hodenkrebs, kein Todesurteil. Aber bloß jetzt nicht googeln, da findet man keine schönen Sachen zu im Netz. Er macht mir eine Checkliste, was ich als Nächstes machen soll. Also als Erstes nochmal eine weitere Meinung einholen, dann vielleicht schon mal einen OP-Termin ausmachen, aber vorher Sperma einfrieren. Wenn die Krankenkasse das nicht zahlt, würde er mich auch finanziell unterstützen. Und nach diesem Anruf, da geht es mir schon viel besser. Er hat diesen empathischen Pragmatismus, der mir in der Situation richtig gut hilft. Die Checkliste, die er macht, die ordnet so ein bisschen das Chaos, was ich gerade im Kopf habe. Ich treffe mich dann mit Joel an einem Döner-Späti-Kombinationsladen am Tempelhofer Feld.
Wir waren beide, glaube ich, geschockt. Ich glaube, wir haben lange da gesessen, unser Bier in der Hand gehalten und aus dem Fenster geguckt. Also ich hatte das Gefühl, der Schock hat lange angehalten. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, du hast sehr schnell realisiert, dass du Entscheidungen treffen musst, die Sachen organisieren musst, um dich von dem Schock nicht überwältigen zu lassen.
Joel ist so gut für mich da, wie er kann, aber irgendwie habe ich die ganze Zeit das Gefühl, so ganz tief unter Wasser zu sein, dass seine Worte gar nicht zu mir durchdringen. Also konzentriere ich mich auf das, was mir in der Situation am meisten Halt gibt, die Checkliste von meinem Vater. Ich gehe dann noch zu einem weiteren Urologen, der guckt dann auch auf das Ultraschallbild und auch er ist sich sicher. Hodenkrebs. Also muss ich die OP machen. Der früheste Termin aber, den ich in Berlin machen kann, der ist erst in 4 Wochen. 4 Wochen sind ziemlich lang, wenn man eigentlich an nichts anderes denken kann, wie ein Tumor in deinem Unterleib wächst. Also recherchiere ich weiter. Ich frage Freunde, Bekannte, meine Familie, ob nicht irgendjemand noch einen Tipp hat, wo ich vorher einen OP-Termin bekommen kann. Die Wahl fällt dann auf das Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg. Hier bekomme ich zumindest eine Woche vorher einen Termin, also schon Ende Oktober. Die Stimmung im Bundeswehrkrankenhaus ist ein bisschen wie in einer Kaserne. Also Deutschlandflaggen an den Wänden, Porträts von Soldaten, an den Türschildern steht nicht Oberarzt, sondern Oberstarzt. Aber die Leute hier sind Spezialisten, weil Soldaten sind genau die Risikogruppe für Hodenkrebs, ne? Junge Männer zwischen 20 und 40. Am Morgen vor der OP liege ich da und warte, dass die Betäubung anfängt zu wirken. Und ich weiß in dem Moment nicht, ob ich mit einem Hoden oder mit gar keinem aufwachen werde. Das entscheiden die Ärzte erst während der OP. Dafür machen sie einen sogenannten Schnellschnitt. Also sie schneiden den Hodensack auf und nehmen eine Probe von dem unauffälligen Hoden. Und dieses kleine Stück von dem unauffälligen Hoden geht dann in die Pathologie. Währenddessen entfernen die Ärzte meinen befallenen Hoden. Die machen so einen Schnitt in der Leiste, da fängt der Samenleiter an, den klemmen sie erst ab und ziehen dann an dem Samenleiter den anderen Hoden raus. Ja, mit einem Hoden, da braucht man keine extra Geschlechtshormone einnehmen, man ist da meistens auch noch fortpflanzungsfähig. Ist aber der andere Hoden, wo jetzt gerade eine Probe in der Pathologie ist, ist der auch befallen, dann wird er in derselben OP gleich mit entfernt. Als ich aufwache, da bin ich noch so richtig stoned von den Betäubungsmitteln. Ich sehe so, meine Familie steht um mich rum, aber es ist eher wie so ein verwackeltes Standbild, wie im Halbschlaf. Ich merke dann später, als die Betäubungsmittel nachlassen, dass jede Bewegung wehtut. Als meine Familie weg ist, fühle ich nach. Glück gehabt, der Anruf ist noch da. liege 3 Tage im Krankenhaus. Ich bekomme dann auch Besuch von Joel, der ist extra für mich aus Berlin nach Hamburg gefahren.
Nach der OP ging es dir erstmal schlechter, weil du brutale Schmerzen hattest bei jeder Bewegung eigentlich und 2 Wochen ungefähr ans Ruhen gebunden warst. Und auch relativ schnell nach der OP die Frage aufgekommen ist, was jetzt kommt. Ich glaube, das war eine der härtesten Zeiten fast.
Joel und ich kommen erstmal bei meinem Bruder unter und die beiden kümmern sich echt rührend in der Zeit um mich. Ich kann mich kaum bewegen. Alles, was ich mache, tut weh. Also hinsetzen, aufrichten, gehen, sogar lachen tut weh. Als es dann etwas besser wird, fahre ich zurück nach Berlin. Die Schmerzen nehmen ab, aber an ihre Stelle tritt etwas anderes. Die Ungewissheit. 2 Wochen nach der OP kommt der Befund von meinem Tumor vom Bundeswehrkrankenhaus und darin steht, dass der Tumor, mein Tumor, ein sogenanntes Nicht-Seminom ist. Also wenn es ein Seminom wäre, die häufigste und harmlosere Tumorvariante, dann wäre es nicht so schlimm. Dann hätte man gesagt, ja, regelmäßig zur Krebsnachsorge gehen und gut ist. Aber bei meinem Krebs handelt es sich um einen Mischtumor. Und da ist die Situation nicht so eindeutig. Da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er sich ausbreitet, auch irgendwo anders im Körper, dass es Metastasen gibt, zum Beispiel in der Lunge. Ich rufe nochmal beim Bundeswehrkrankenhaus an und dieser Oberstarzt sagt mir dann, ich hätte ganz gute Heilungschancen, also nur 10-15%, dass es Metastasen gibt. Er rät mir ein enges Netz an Nachsorgeuntersuchungen. Meine Urologin aber, die den Krebs entdeckt hat, die sagt, wenn ich jetzt eine Chemotherapie mache, dann kann ich das Risiko auf 2-5% reduzieren. Ich renne also von Arzt zu Arzt, suche im Internet nach Spezialisten, die sich sowohl mit Hodenerkrankungen als auch mit Krebs auskennen. Mit dem Ergebnis, dass ich nur noch unsicherer werde. Frag 5 Ärzte und du kriegst 5 verschiedene Meinungen. Es ist Mitte November, die Krebsdiagnose ist jetzt 6 Wochen her. Und die hat mich natürlich aus den Latschen gehauen, aber ich habe danach immer gedacht, jetzt ist klar, was ich machen muss. Ne? 2. Meinung einholen, Sperma einfrieren, OP-Termin. Und bis jetzt habe ich tatsächlich auch immer gedacht, ich muss nur die OP hinter mich bringen. Und dann ist alles vorbei. Aber nichts ist vorbei. Vielleicht rasen in diesem Moment sogenannte Mini-Metastasen durch meinen Körper, also Tumorzellen, die so klein sind, dass man sie selbst auf einer Computertomographie nicht erkennen kann. Die suchen sich jetzt einen neuen Ort, wo sie sich ausbreiten können. Vielleicht aber auch nicht. Man kann es nicht wissen. Auch diesmal rufe ich meinen Vater an und hoffe, dass er mir wieder weiterhelfen kann. Aber für die Chemo hat er keine Checkliste für mich. Er kann mir nicht sagen, ob ich sie machen soll oder nicht. Er ist Chirurg, kein Urologe oder Onkologe. Und dann setzt sowas wie Verzweiflung ein. Ich mache das, wovon mein Vater mir von Anfang an abgeraten hat. Ich google meinen Krebs. Ja, und dann gucke ich in die Foren im Internet. Da schreiben dann junge Männer, die verzweifelt sind, mit 1000 Fremdwörtern aus ihren Arztbriefen, ihren Krankheitsverlauf. Sie stellen Berechnungen auf, wie groß ihre Überlebenschancen sind. Andere erzählen Horrorgeschichten, wie sie 14 Jahre krebsfrei waren und dann kam es wieder und der ganze Bauch war voll, die ganze Lunge war voll. Es gibt auch Erfahrungsprotokolle von Chemotherapien. Manche, die lächeln nur müde, dass sie ein bisschen Haarausfall gekriegt haben. Andere, die leiden noch jahrelang an Fatigue, einer chronischen Müdigkeitserkrankung. Bei anderen sind die Venen, in die die Chemo injiziert wird, so angegriffen, dass es zu Nekrosen kommt, dass die Arme absterben. Und bei manchen hat die Chemo einfach nicht angeschlagen. Ich muss mich häufig regelrecht mit Gewalt davon abhalten, weiterzulesen. Ich krieg dabei so Schnappatmungen, hab ein elektrisches Kribbeln in den Beinen. Wie bei einem Autounfall. Man kann nicht wegsehen, nur halt bei einem Autounfall, der dir noch bevorsteht. Auch auf meine Freunde hat das Auswirkungen.
Boah, ich habe mich viel geflüchtet, weil ich nicht richtig wusste, wie ich dir helfen kann. Ich war schon überfordert. Also ich habe versucht, unsere gemeinsame Wohnung zu meiden und habe mich dafür auch schlecht gefühlt, aber es ist tatsächlich so ein Fluchtort gebraucht.
Und dann spreche ich mit Susi. Susi ist die Mutter von einer Freundin und Susi hatte auch Krebs, aber man hat ihr das überhaupt nicht angemerkt. Ich rufe sie an. Am Telefon erzähle ich Susi erstmal, wie es mir geht und dass ich nicht weiß, mache ich jetzt nicht Chemo oder nicht. Und dann frage ich Susi, wie es bei ihr eigentlich abgelaufen ist. Ja, und sie erzählt so ganz bereitwillig und gelassen von ihrer Krankheitsgeschichte. Und allein das tut mir schon gut, ihr zuzuhören. Das beruhigt mich. Das ist schon eigenartig. Wenn du weißt, dass dein Gegenüber Ähnliches durchstehen musste wie du, das schafft eine ganz besondere Nähe. Man fühlt sich dann automatisch verstanden, auch wenn man sich gar nicht kennt. Und was Susi mir dann erzählt, das unterscheidet sich auch fundamental von dem, was ich in den Krebsforen gelesen habe. Denn Susi hat ihre Krankheit als ihre persönliche Herausforderung gesehen. Na, sie hat ihre Angst überwunden, sie ist am Krebs gewachsen und nicht der Krebs an ihr. Was ich außerdem von Susi lerne, deine Krankheit, die gehört dir. Nur du erlebst sie und nur du kannst wissen, wie es weitergehen soll, was du brauchst. Sie empfiehlt mir die Webseite der biologischen Krebsabwehr. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der berät Krebspatientinnen und Krebspatienten ganzheitlich. Nach 2 Stunden legen wir auf und ich bin ein ganz anderer Mensch. Ich fühle mich der Krankheit und den Einschätzungen der Ärzte nicht mehr ausgeliefert. Ich weiß jetzt, was ich mache. Ich frage mich jetzt, welche Behandlungsmethode passt zu mir? Ich höre auf mein Bauchgefühl. Ob jetzt die Wahrscheinlichkeit 3% ist oder 12%, dass Metastasen kommen, das ist nicht so wichtig. Das sind Zahlen, das ist Statistik und es kann immer anders kommen. Was aber wichtig ist, das ist die Frage, wie würde es mir gehen, wenn ich mich für oder gegen eine Chemo entscheide? Ich versuche es mir ganz genau vorzustellen. 2 Versionen von mir. Ein Zukunftskäuer, der ist geschwächt von der Chemotherapie. Und ein Zukunftskäuer, der hat keine gemacht und hat jetzt Metastasen in der Lunge. Ich merke, das könnte ich mir nicht verzeihen. Nicht alles getan zu haben, um das zu verhindern. Jetzt weiß ich, ich mache eine Chemotherapie. Über die Seite der biologischen Krebsabwehr stoße ich auf das anthroposophische Krankenhaus Havelhöhe am Stadtrand von Berlin. Das Krankenhaus liegt in einem Waldstück an der Grenze zu Brandenburg, dort, wo die Havel in den Wannsee fließt. Auf dem Gelände, da gibt es einige Werkstätten, da gibt es einen Hofladen, ein Streichelzoo mit Ponys und Eseln. Der Oberarzt heißt Dr. Mattes. Er nimmt sich über 1 Stunde Zeit, um mit mir über meine Lebensumstände zu sprechen. Und anschließend stellen wir dann zusammen einen Plan für die Chemotherapie auf. Die dauert knapp 3 Wochen. Erstmal 5 Tage verschiedene Präparate, dann 3 Tage Pause, dann nochmal eine andere Mixtur, dann 1 Woche Pause und dann eine letzte Dosis. Chemotage sind lang. Morgens wird erst überprüft, ob die Kanülen richtig sitzen. Dann werden die Flaschen an den Tropf gehängt. Man geht dann mit dem Tropf in so einen hellen, großen Raum. Da sind auch die anderen Patienten. Man sitzt dann so in so Liegesesseln. Man hat da so eine kleine Glocke. Und wenn die Ampullen durch sind, dann muss man die drücken. Und dann kommt die Onkologieschwester und wechselt die Flaschen aus. Meistens geht das bis zum Nachmittag oder bis zum Abend. Und die Mitte, die machen sehr müde. Deshalb schlafe ich dabei oft ein. Und wenn ich aufwache und aus dem Fenster schaue, dann sehe ich, es ist Winter geworden, es wird früh dunkel, es schneit. Und ich sage mir, wenn ich hier rauskomme, dann fliege ich irgendwo hin, wo es warm und hell ist, wo es Strand gibt, wo es Meer gibt, wo es Sonne gibt. Und ich buche einen Flug nach Teneriffa. Die erste Woche ging es mir noch ganz gut, bis auf die Müdigkeit. Aber dann setzen die Nebenwirkungen ein. Als erstes bekomme ich Entzündungen im Mund, im Darm und ich werde immer schlapper, meine Blutwerte werden stetig schlechter. Nach ein paar Tagen schwillt auch mein Arm an, die Venen verstopfen und es wird schwer, neue Einstiegsmöglichkeiten zu finden. Ich habe Wassereinlagerungen und nehme innerhalb von wenigen Tagen 10 Kilo zu und dann bekomme ich Durchfall und nehme ebenso schnell wieder ab. Obwohl ich sehr von meiner Entscheidung überzeugt bin, die Chemo zu machen, ist da dieses leichte Unwohlsein, seinen Körper so sehr zu schaden, um ihn zu retten. Ich versuche, diesem Gefühl etwas entgegenzusetzen und neben der Chemotherapie noch das andere Therapieangebot im Krankenhaus wahrzunehmen. Also da gibt es dann Kunsttherapie, Musiktherapie. Einmal gehe ich sogar zur Heileurythmie und versuche, so Tanzbewegungen für meine Gefühlzustände zu finden. Am liebsten aber lasse ich mich massieren. Die Berührungen, die helfen, den Körper wieder auf eine positive Weise zu spüren. Seit ich die Entscheidung getroffen habe, ich mache eine Chemotherapie, seitdem habe ich dieses intensive Gefühl, ich weiß, was ich will und ich kann es auch artikulieren. Ich sage meinen Freunden, wann ich besucht werden möchte und die sollen dann untereinander gucken, wer wann kommt. Wir machen Spaziergänge durch den Schnee an der Havel, sie erzählen mir aus ihrem Leben und ich kriege deswegen was mit von der Außenwelt. Dann fangen plötzlich die Magenkrämpfe an Und das sind die schlimmsten Schmerzen in meinem Leben. Also ich stehe richtig senkrecht im Bett, ich muss dann Schmerzmittel gespritzt bekommen. Und wenn sowas passiert, also so schlimme Schmerzen aus dem Nichts und du weißt nicht, ob die können ja jederzeit wiederkommen, da bricht dann ein Grundvertrauen in den eigenen Körper weg. Der baut eh komplett ab. Mein Immunsystem ist so richtig am Boden. Ich muss sogar in ein Isolationszimmer. Ich muss immer, wenn ich das Zimmer verlasse, so Mundschutz und Kittel und Handschuhe tragen. Auch alle, die mich besuchen. Denn jeder Keim könnte mich jetzt ernsthaft gefährden. Ab dem Zeitpunkt, da esse ich auch nichts anderes mehr als verdünnten Haferbrei. Wenn ich irgendwas anderes essen würde, fängt mein Magen komplett an zu streiken. Jeden Morgen liegen da Haarbüschel auf meinen Kopfkissen und die werden immer größer. Und wenn ich mir in die Haare greife, dann ist die ganze Hand voll. Ja, so vergehen die Tage. Die Chemo ist schon eine Woche her. Und ich liege immer noch im Isolationszimmer und warte, dass meine Blutwerte besser werden. Die Nebenwirkungen, die waren einfach viel krasser als gedacht. Und ich muss länger bleiben und ich weiß nicht, wie lang. Mein Abflugtag, der ist schon längst vorbei. Ich habe die Chemo unterschätzt. Mittlerweile, da habe ich kahle Stellen am Schädel. Beim nächsten Besuch bitte ich eine Freundin, mir die Haare komplett abzuschneiden und schaue dann in den Spiegel. Ich sehe, dass mein Gesicht auch ganz schön ausgemergelt ist. Meine Mutter, die hat mir so eine sonnengelbe Mütze gestrickt und ins Krankenhaus geschickt und die habe ich auf und darunter sieht mein Gesicht ganz schön blass aus. Ich versuche zu lächeln. Ich denke an Susi, an die Zukunftskäuers und ich möchte ihnen zurufen, ich schaffe das. Manchmal habe ich Panik. Ich habe Angst, nur die winzigste Kleinigkeit zu essen. Aber ich fange mich auch meistens schnell wieder. Ich glaube, weil ich es muss. Ich brauche die ganze Kraft für meine Heilung und dafür die Schmerzen auszuhalten. Und dann die Erlösung. Dr. Mattes kommt ins Zimmer und sagt, dass meine Leukozytenwerte wieder gestiegen sind. Dass mein Immunsystem sich jetzt endlich gefangen hat. Ich darf raus aus meinem Isolationszimmer, aus der Klinik. Ich werde entlassen. Ich buche einen neuen Flug, gleich morgen früh. Die Reise ist anstrengend. Ich schlafe fast die ganze Zeit im Flugzeug. Aber als ich dann aus dem Flughafen in Teneriffa raustrete, dass ich Palmen, ich krieg so einen warmen Wind ins Gesicht. Da, wo ich herkomme, das Mitte Dezember und hier ist Frühling. Und als ich dann das Meer sehe, da bedanke ich mich bei Vergangenheitskolja dafür, dass ich mich so gut um mich gekümmert habe. Ich sitze am Strand unter einer Palme, vor mir der Atlantik. Mir weht so ein warmer Wind entgegen. Das ist ganz feiner Sand, so ein Sahara-Sand. Ich glaube, es ist der schönste Strand auf ganz Teneriffa, San Andres. Das ist so ein kleines Fischerdorf. Und ich erinnere mich, wie ich vor fast 2 Jahren zusammen mit meiner Ex-Freundin hier war. Wir haben damals total viel mit unserer Beziehung gehadert. Ich denke zurück an die letzten Monate, an die Trennung und an meine neue Beziehung zu mir selbst, an meine verworfenen Ambitionen als Künstler und an meinen neuen Job als Journalist. Ich spüre, dass es mir jetzt schon so ähnlich geht wie Susi, dass ich an meinem Krebs gewachsen bin. Die Krankheit hat mir geholfen, vieles loszulassen. So Fragen, wie ist es dazu gekommen, dass ich Krebs bekommen habe oder kommt der Krebs wieder? Alles nicht so wichtig. Nur eines ist wichtig. Ich bin so glücklich, wie noch nie am Leben zu sein.
Deutschlandfunk Nova 100.